Einen wundervollen guten Sonntag wünsche ich allen. Ein kleiner roter Faden, der sich vielleicht durch diesen Morgen zieht und den ich tatsächlich auch gerne wieder aufnehme, ist, es darf am Schluss nicht nur um Sonntags gehen. Du hast das am Anfang gesagt. Und es darf auch nicht so sein, dass wir heute so viel wie möglich in unseren Rucksack packen, wie das Kind, wenn es in die Schule geschickt wird oder in den Kindergarten, dass wir festbar für die Woche haben. Und der Rucksack ist dann leer und dann müssen wir wieder in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch das fragt. Ich frage mich das immer wieder. Gott, was ist denn dein Wille? Das frage ich prinzipiell und das frage ich in Einzelsituationen. Gott, was willst du? Was willst du von mir? Ist ja immer, man soll das ja auch personalisieren. Und dann fallen uns Christen die Sätze ein, ne? Ich könnte jetzt einfach rumfragen und ich bin sicher, genau die Sätze kommen dann. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, so sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zum Beispiel. Was will er von uns? Nicht, dass wir irgendwie lieb sind, aber dass wir lieben. Was will er von dir? Was will er von mir? Und da ist wieder diese Spannung, dieser Sonntag zu Woche, was will er generell und was will er im Einzelnen? Also was kann ich mitnehmen aus dem, was Gott von mir, von auch gesagt durch sein Wort von uns möchte? Ich habe einen Text ausgewählt, der mich in dieser Hinsicht sehr geprägt hat, an verschiedenen Stellen meines Lebens, weil er etwas ausdrückt, was mein Herz bewegt. Und ich würde sagen, dass das ganz besonders mich selbst betrifft, Gottes Willen sich selbst, mich als Person gegenüber, aber auch, was ihn als seinen Willen beschreibt, ganz unabhängig von mir. Und deshalb könntet ihr einfach mal diese Passage, wir lesen sie zusammen, ich lese sie euch vor und ich sage euch gleich, um was es mir dabei geht. Ist aus Psalm 32, wer das dann einfach mal nachlesen möchte, aus der Luther-Übersetzung. Ist nicht bezogen auf die Klimakrise, wenn große Wasserfluten kommen. Werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet, all ihr Frommen. Der Text endet mit was, was ich für mein Leben am liebsten hätte. Und wir haben das vorhin auch in einigen der Lieder gehört. Ja, dass ich mich freuen kann, fröhlich sein kann. Und zwar nicht nur irgendwie Smiley, ne? Dass ich jauchzen kann. Auch angesichts von Wasserfluten. Da gibt es dann Verse aus dem Neuen Testament, die natürlich dann in Erinnerung kommen. Philipper 4, Vers 4. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freuet euch. Als hätte ich es nicht gerade schon in einem Satz gehört, ne? Als muss er es zweimal sagen. Manchmal glaube ich das, dass wir Christen, warum muss man denen immer nochmal sagen, dass sie sich freuen? Ist das nicht eigentlich da? Gleich das erste Lied, tanzen. Jetzt sind wir nicht das Land, wo man am schnellsten die Beine bewegt. Ist mir schon bewusst. Ich war gestern auf einer Hochzeit. Ich habe etwas sehr Wunderliches dabei erlebt und alle waren ein bisschen komisch. Du kennst die Dame, die da die Braut war, ja? Und wir haben uns alle gefragt, welche Farben wird sie tragen? Die ist ein bisschen knallig. Ja, die ist ein bisschen nicht typisch deutsch. Und dann wurde Musik eingespielt, ihr kennt das, ne? Meistens zu Orgelklang, wenn die Braut so einzieht. Ja, das hat mal 5 Minuten gedauert, bis die vorne war. Die hatte Rauch eingespielt Musik und vier Tänzerinnen aus Afrika sind um sie herum. Mit ihr zusammen abgestimmt. Ja, das passt nicht in unsere Kultur. Es sollte aber unsere christliche Kultur sein, nicht das Tanzen. Ja, das muss ich nicht darin ausdrücken. Wir drücken das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber da drin ist es eine Aussage. Freut euch, seid fröhlich. Und es geht in dem Text um Gottes Willen. Und nicht nur generell um den er von dir jetzt will, ne? Also das, was wir gleich in unsere Vesperntasche nach Hause nehmen, sondern es geht ihm auch um das, was ihn ausmacht, was er ist, was er will. Und das Erste, bevor ich euch jetzt dafür was mitgebe, was ihr irgendwie euch merkt, was ihr eben mitnehmt in geistliches Leben, in die Woche, nach Hause, ist nicht, was du tun musst. Sondern das Erste ist, sein Wille, sein Tun oder sein Wille an dich tritt hinter seine Vorleistung zurück. Gott legt vor. Er macht den ersten Schritt. Die Fröhlichkeit kommt nicht, weil wir so gerne was tun und dann dankbar sind, dass es gelungen ist. Die Fröhlichkeit kommt aus der Dankbarkeit, dass etwas passiert ist, was er in Vorleistung gemacht hat. Er erwartet nicht zuerst was von uns. Ich hatte Phasen, wo ich die Bibel gelesen habe, Gott, was willst du von mir, was soll ich heute machen, was soll ich generell machen? Er geht erstmal in Vorleistung. Zur Zeit der Angst werden Fluten nicht an sie geraten. Er ist Zufluchtsort, ja? Da sind Zusagen, er ist der Schirm, er wird mich vor Angst behüten. Das ist übrigens noch viel, viel wichtiger als nur, dass keine Wasserfluten kommen und an uns kommen. Dass egal wo Ängste nicht nötig sind. Und weiter unten im Text steht dann, er hat uns mit Güte umfangen, umgeben, unfehlbare Liebe. Er will Freude bereiten und Grund zur Freude geben. Eingepackt in Liebe, umgeben von Bewahrung. Oben im Text Schutz, Schirm, unten mit Güte umfangen. Oben, damit wir fröhlich rühmen können. Und unten, freut euch, seid fröhlich und jauchzet. Und das ist nicht ein, jetzt spielt mal fröhlich. Das ist Fan sein und schreien wie am sonst was, wenn das Tor fällt für meine Mannschaft. Das ist ein anderes, ja, jauchzen, das können wir Deutschen gar nicht, außer im Fußballstadion. Da muss das Mikro abnehmen, wenn ich jetzt jauchzen sollte, ja. Und mittendrin in das eingepackt sein Schutz, Schirm, Ursache für Freude, steht der eigentliche Satz. Ich habe mir bewusst ein bisschen abgesetzt. Gottes Wille für dich ist immer eingepackt in die Vorleistung Gottes. Bevor er da reinpiekst und sagt, ich will von uns, von dir, für dich, geht er erstmal voraus. Gott verlangt nie mehr, im Neuen Testament lernen wir das an einer Stelle, mehr als wir schon von ihm bekommen haben. Er wird nie mehr festbar von uns verlangen, für weiterzugeben, als er schon uns eingepackt hat. Und er wünscht sich jenseits seines Willens für dich, dass dein Leben gefüllt ist mit echter Freude und Erfüllung. Bevor irgendetwas kommt. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal erzählt habe oder eine junge Frau, wir haben an einem Abend im Jugendkreis über den Willen Gottes gesprochen. Und ich hatte vorher ein Lied, ein ganzes Heft, ein bisschen nicht auswendig gelernt, aber gut studiert, von Jung mit einer Mission, der Wille Gottes und wie wir den finden. Und als wir in die Diskussion kommen, hat die junge Frau zu mir gesagt, also bei mir ist das ganz klar, wenn ich den Willen Gottes für eine bestimmte Sache rausfinden will, dann gehe ich die 6, 7 potenziellen Punkte durch, die ich glaube, die da als Antworten kommen könnten. Und wenn ich nicht ganz genau von Gott raushöre, was es ist, dann nehme ich das Schlimmste. Weil das ist meistens das, was Gott will. Ich konnte gar nicht richtig antworten. Das ist Gottes Bild. Was ist das für eins? Ja, wir dürfen gerne mit der Bereitschaft im Gebet auf Gott zugehen, dass auch etwas Schwierigeres auf uns zukommt. Aber antizipieren wir sofort, erwarten wir sofort, er will uns knechten, damit wir erzogen werden. Mitten rein in den umspannenden Schutz und Ursache für Freude steht dieser Vers. Im Deutschen steht es, das ist jetzt nicht aus dem Griechischen oder ne, so übersetzt aus dem Hebräischen. Im Deutschen steht da, ich will dich. Und da ist was Wahres drin. Ich will dich. Es ist nicht so ein, ach, nerv mich doch nicht immer. Oder ja, wie manchmal mit Kindern, ne, dann gehen sie einem doch mal. Ne? Ich will dich. Ich will nur, nicht nur was von dir und ich will dich auch nicht nur einkassieren. Ich will dich. Als ich mit meiner Frau zum Heilsarmee-Offizier berufen wurde vor einigen Jahren, da war das natürlich mit Opfern verbunden. Und da hat Gott an einer Stelle einfach so gemerkt, haben wir gemerkt, da ist ein Ruf drin, aber manchmal braucht man ja doch eine Bestätigung. Und dann ist diese kleine Geschichte, die ich liebend gerne mal erzähle, da mussten wir dann von unserem eigenen Gehalt auch noch die Uniformen bezahlen. Ne? Und die sind jetzt nicht gerade die kleinste Preisklasse. Und dann, ja, also 3 Kinder, das 4. ist gerade unterwegs. Und jetzt, naja, wenn Gott gesagt hat, das sollen wir machen, dann sind wir los. Da unser 4. gerade kurz vorm Geburtsausgang war, ist meine Frau bei der Pastorin geblieben. Das falls es noch schlimmer wird, das dann gleich ins Krankenhaus. Das war wirklich so 1, 2 Wochen vorher. Und ich bin mit meinem anderen Chef, bin mit noch anderen dahin gefahren, längerer Weg. Und wir haben dieses Geld dafür auf den Tisch gelegt. An dem Tag fragt die Pastorin, meine Frau, habt ihr euch das gut überlegt? Ist das euer Weg? Ne? Ist das der Wille Gottes für euer Leben? Wie macht ihr das denn jetzt alles, die Umstände? Und das ist ja teuer und keine Ahnung. Und meine Frau hat wohl in diesem Gespräch gesagt, also wenn Gott das will, dann wird er uns auch einpacken, dann wird er das auch versorgen. Und dann hat tatsächlich ich habe sie dann abends spät wieder abgeholt, wir wollten unseren Kindern an der Tanke noch was holen. Ich erzähle die Geschichte auch ein 2., 3. Mal, ich weiß nicht, ob ich sie hier schon mal erzählt habe. Und dann kommen wir an die Tanke und für uns war damals das Benzin schon so teuer, wie es heute so ist. Ne? Und so ein Tank ist dann schon eine Menge für uns gewesen. Und dann kommen wir da an die Tankstelle, ich tank voll, gehe rein, wir holen für die Kinder noch 2, 3 Kleinigkeiten, um noch ein bisschen, ne? Und dann sagt die Dame zu mir, 10,50 Mark, ihr wisst damit, wie lang das schon her ist. Und sagt, 10,50 Mark, und dann sage ich, nee, Säule 7 kommt noch drauf. Dann sagt sie, nee, die hat der Herr eben bezahlt. Das Dumme ist, ich habe einen Schreck gekriegt, weil der Herr eben hätte ja die Säule mit 80 Euro übrig lassen können. Ja, so nach dem Motto, hat die Falsche bezahlt. Und, ne? Ich bin ein Mathe-Typ. Und dann frage ich das, dann sagt sie, nein, der hat 2 Säulen bezahlt. Kennen Sie den etwa nicht? Nee. Hätte ich gern öfter, ne? Aber an dem Tag, wo meine Frau das innere Abfrage und Bekenntnis gibt, Gott wird uns versorgen, da muss er sich auch um den Rest kümmern. Wenn er das von uns will, dann da zahlt einer unsere Tankrechnung. Passt einfach genau rein. Und ne, es ist nicht nur, dass da keine Wasserfluten kommen. Aber sie werden uns nicht so ängsten, wie ganz viele hier um uns herum geängstet sind von allem, was in der Welt passiert. Da können wir als Christen einen Unterschied machen. Dieses Ich will Gottes ist sehr, sehr prägnant. Ich habe da gerade gesagt, ich will dich. Das ist Zusprache und ein Ich will dich ganz. was immer dein Ganz ist, in dem Moment mit 30% Batterie oder Akkuleistung oder 100%, das aber ganz. Er will uns einbeziehen, er will, möchte uns gebrauchen und er möchte uns nicht nur behandeln wie Esel und Rosse, die ohne Verstand sind, so nach dem Motto Kadavergehorsam. Er sehnt sich nach Nähe, Kontakt zu uns, nach einer Beziehung. Und das ist für mich das Entscheidende in dieser Passage von Psalm 32. Das Drumherum, die Vorleistung Gottes, seine Bewahrung, Güte, Freude, sind die eine Seite. Die sind wie das Brot, das zum Überleben reicht. Also nicht so Toastbrot. Ja? Aber da ist alles drin, was zum Leben reicht. Aber, und jetzt kommt das Geschmackvolle dazu. Im Hamburger gibt es in der Mitte noch so eine richtig schöne Fleischschicht. Oder Veggie-Burger oder Fischmeck oder was immer ihr da am liebsten esst. Meine Kinder haben gesagt, wenn ich diese Predigt habe ich schon mal gehalten, haben sie gesagt, das ist die Hamburger-Predigt. Warum? Da ist das Geschmackvolle. Und da ist das Brot. Vollkorn natürlich. Aber weswegen kaufen wir den? Wegen dem Brot oder wegen der Bulette? Gott möchte nicht nur versorgen und sein. Mitten rein lebt er was, liegt er etwas Spannendes, etwas Farbiges, etwas Geschmackvolles. Und das ist sein Weg mit dir. Und dann werde ich nicht alle Tage das Gleiche erleben an der Tanke. Aber ich sollte mal öfter hingucken, was er da alles macht in meinem Tag. Seinen Willen für dich ganz persönlich, nicht den Willen für alle Christen oder alle Menschen, sein Weg mit dir. Da heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. In dem Text da, in diesem Kapitel, kommt öfter das Wort du als das Wort ich vor, wenn ich das richtig gezählt habe. Gott hat eine Perspektive. Er will uns und er will uns einbeziehen. Er möchte uns unterweisen. Und nicht, dass er morgens unter das Kopfkissen ein Schriftstück legt und sagt, hier, das ist heute dran. Wobei das manchmal passieren kann mit der Losung oder so. Ich will dich führen. Ich will dich leiten, dir den Weg zeigen. Und er möchte es gerne auf ganz einfache Weise tun. Und nicht immer nur mit Engeln und Wegweisern oder ne, meinem Engel an der Tanke. Sein Weg ist was ganz Individuelles. Spezielles. Er hat jetzt ungefähr 8 Milliarden Menschen haben wir jetzt gerade mit uns auf der Erde. Und ich glaube, er hat mehr als 8 Millionen Weisen, mit diesen Menschen umzugehen. Und morgen hat er wieder eine neue möglicherweise. Er hat einen so speziellen, einzigartigen Weg für dich und für mich. Und ich glaube nicht, dass er uns so originell und einzigartig und anders alle gemacht hat und uns dann in den Gottesdienst schickt oder in den Glauben und alle Quadrate aus uns macht. Er will dich in dieser Einzigartigkeit gebrauchen. Deine Art von Puzzleteil gibt es so ein einziges Mal. Aber dazu gehört, wie wir vorhin hier auch von dem einen gehört haben, dass wir auch greifen, dass wir es auch nehmen. Das ist das Einzige. Die Kraft dafür, hast du vorhin auch gesagt, ist dann in uns. Aber es ist unser Reflex, es ist unsere Entscheidung, davon zu nehmen. Es geht in erster Linie nicht darum, dass wir unsere Gesamtbestimmung finden, dass man jetzt Missionar in Papua-Neuguinea werden soll oder welchen Beruf auch immer. Es geht darum, dass wir unseren Weg mit Gott morgen finden oder heute Nachmittag. Und dafür brauchst du 2, 3 Dinge beim Greifen. Drei Fragen dabei. Die erste ist, bezogen auf das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist mir klar, dass die Haltung Gottes sein eingefasst sein von ihm ist. Dass er der Schirm ist. Dass er uns will. Kennen wir seine Haltung. Sonst rennen wir nur irgendjemand hinterher. Ich sagte vorhin das Wort Kadavergehorsam. Ganz viele Christen haben am Ende ihres christlichen Lebens eine Mimik, die liegt nicht in der Nähe von Jauchzen. Und damit sage ich nicht, dass jeder Gesichtsausdruck auf Christ oder nicht Christ schließen lassen kann. Aber ich sage, dass Menschen auch an der Freude in uns, die man nicht am Schluss unterdrücken kann, merken könnten, wer unser Herr ist. Und ob wir ohne Angst leben können. Und nicht, dass man mal Angst hat, sondern wie lange wir sie dann haben. Das kann den Unterschied von uns Christen machen. Also das Erste ist, weißt du das? Mir war als Kind immer bewusst, als Jugendlicher immer bewusst, Gott liebt mich. Bis ich mal eine Erfahrung als junger Mann im ersten Beruf gemacht habe, dass Gott mir so richtig fast in die, also nett natürlich, in die Magengrube gesagt hat, ich liebe dich, Frank. Und ich bin 2 Wochen fast geflogen. Wissen wir das? Wissen wir, dass wir wissen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, er liebt mich, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Dass er mich will, dass er mich einpackt, dass er nur Gutes im Sinn hat. 2. Frage. Bist du in seiner Nähe? Bist du nah an ihm dran? Mein Vater und ich hatten eine Beziehung zueinander, die sehr speziell war. Christel wird das bestätigen. Er konnte teilweise, mit mir konnte er es am besten, mich mit seinen Augen leiten. Ne, da war der Begriff. Dazu musst du aber in der Nähe sein. Heute ginge das vielleicht auch über einen Zoom-Call, ne? Glaube ich nicht ganz, weil es ist mehr als nur das ins Auge gucken. Ich muss in seiner Nähe sein, ich muss Sichtkontakt haben und diesen Kontakt suchen. Es muss mir wichtig sein, dass ich was höre, dass ich was verstehe. Das hat mit Bibel zu tun, das hat mit Stille zu tun, das hat mit Erfahrungen zu tun, das hat mit Gemeinschaft zu tun, mit Hauskreis. Ja, bin ich in seiner Nähe? Das ist nicht die Gottesdienstbesuchsfrequenz alleine. Aber es hat mit diesen Dingen zu tun. Und das hat damit zu tun, dass wir das loswerden, wo wir wissen, dass es uns von Gott behindert. In der Aussprache mit Gott, in so einem, ja, ich meine, mein Vater und ich, der konnte mich angucken und ich wusste genau, was die Stunde geschlagen hat. Hat auch noch nicht Mund aufgemacht. Und manchmal wissen wir das. Ich glaube, Römerbrief, Paulus redet davon, dass unser Herz uns verklagt, beziehungsweise unser Herz, ja, ein Gewissen hat. Und da wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Und so, wenn wir diese Dinge übertreten, wo wir genau wissen, was gut sein sollte, dann müssen wir die loswerden. Die Balken zwischen uns und Gott. Ich weiß noch, als ich in meinem ersten Beruf als Sozialarbeiter war, und da kamen so viele Sorgen von Menschen auf mich zu, dass ich nicht gewusst hätte, wie ich einigermaßen geistlich überlebe, wenn ich das alles nicht losgeworden wäre wieder an Gott. Keine Chance. Wir sind in den 5 Jahren, die ich oder 5,5, die ich dort gearbeitet habe, 16 Leute gestorben. Die waren im Durchschnittsalter 26, 28 Jahre alt. An Selbstmord, geglücktem. Ja, geglückt in seiner Perspektive. An Drogen, an Lungendurchschuss von der Polizei, an Erfrieren unter der Brücke. Und wenn nicht die eigenen Sorgen schon genug gewesen wären, da kam eine Menge in meinen Mülleimer mit rein. Und wenn wir dann nicht gelernt haben, gesegnete Mülleimer zu sein und sie hin und wieder zu leeren und zu reinigen, dann werden wir genau die Christen, von denen ich vorhin gesprochen habe, ne? 20-8 Gesichter. Kennt ihr das, ja? 20-8 Gesichter? Eine Scheibe? 20-8. Allen Scheiß der Welt habe ich dort erlebt. Und neben dem, dass wir unsere Sorgen und Ängste loswerden sollten bei Gott, weil es uns davon hindert, mit ihm tatsächlich Kommunion, Gemeinschaft zu haben, müssen wir die Sachen, die auf uns zuprasseln, auch noch loswerden. Gott liebt uns. Wissen wir das? Und wissen wir, dass wir in seiner Nähe sein sollten? Nicht, wer weiß, wie fromm, aber in seiner Nähe. Der dritte Punkt oder die dritte Frage geht noch einen Schritt weiter, um nochmal die Beziehung von meinem Vater und mir zueinander zu beschreiben. Die einfachste Art, wenn ich ahnte, dass mein Vater was von mir will und ich war nah genug, wie du jetzt, war, knapp an dir vorbeizugucken. Ja, du weißt genau, was die Stunde geschlagen hat und du guckst knapp an ihm vorbei. Dann kann er immer hinterher sagen, ich hab dir doch, ne? Nee, hast du nicht? Die Intimität ist nicht nur, wir sind immer um ihn rum. Gottesdienst, Gebet öfter, Bibelzitatsfrequenz und so. Sondern schaue ich tatsächlich in seine Augen. Und da kann ich oft gar nicht so viel beten. Hinzugucken. Und da reicht es nicht, sonntags zu wissen, was dran ist. Nicht die Höhepunkte des geistlichen Lebens mit uns rumzutragen. Es reicht nicht, nahe zu sein, auch wenn das schon notwendig ist. Und es reicht auch nicht, zur Gemeinde zu gehören und die gleichen Lieder zu singen und Herr, ich liebe dich. Sondern hinzuschauen. Das ist Gottes Wille und Wunsch. Wie er das dann macht, wie dann die Unterweisung stattfindet. Ich weiß, am Schluss kommt aber sein Weg dabei raus. Mein Vater hat mal gesagt, wenn er mal ein Buch schreiben würde, dann würde das heißen, wie der Anfang der Weihnachtsgeschichte, ne? Es begab sich aber, und der Untertitel wäre, und ich durfte dabei sein. Weißt du, wo er hinguckt? Dieser Satz hier, der zeugt von einer Intimität mit Gott, einer Nähe mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, dass ich keinen Engel brauche, der mir sagt, boah, Frank, hier geht's aber nicht durch. Oder ein Autobahnwegweiser oder ein Traum und Gott redet auch dadurch, alles gut. Aber oft wird es einfach drin sein. Und wir werden Hand sein, wir werden Mund sein, wir werden jemandem einen Gedanken mitgeben. Es gibt so viele tausende Wege Gottes. Genau wie Wind für Verliebten. Wenn jemand richtig verliebt ist, dann gibt es die morgen neue tausend Wege, wie heute tausend Wege, dem anderen zu sagen, ja, da fällt dir gerade eine Blume ins Auge, dann fällt dir alles Mögliche fällt dir ein, du brauchst dich nicht mehr anstrengen. Wenn Gott so verliebt ist, erste Frage, ne? Wissen wir das? Der findet den Weg, dir zu sagen. Aber dann musst du nah genug sein und hingucken. Und dann hilft natürlich Fasten und Beten hin und wieder. Dann helfen Umstände. Dann ist es manchmal ein anderer Mensch, der dir was sagt. Dann sind es Bibelverse. All das rede ich überhaupt nicht klein. Aber ich möchte euch auffordern, hin und wieder einfach mal nur Zeit Auge in Auge mit Gott zu verbringen. Sein Wesen kennenlernen. Und nicht zuletzt ist es der Friede, von dem wir vorhin auch gesungen haben. Womit kann ich friedlich handeln? Wo kann mein ganzes Herz dabei sein? Mitgehen? An dem kommen wir am Schluss nicht vorbei. Erstens, kennst du seine Haltung? Weißt du, dass er einen Weg für dich hat, den er dich gerne lehren will? Zweitens, bist du nah genug? Und drittens, guckst du hin. Amen.